Ja, wir gehen heute weiter in unserer Serie Game Changer. Wir sind ja gerade in einer sehr sportlichen Season, ne? Habt ihr alle das Ergebnis von gestern Abend mitgekriegt? 10 Tore sind gefallen. Das hat meine kühnsten Erwartungen übertroffen, aber ich weiß es nur durch die Zusammenfassung heute Morgen. Es war mir zu spät. Genau, aber in der Fußball-BM kriegen wir eine Sache immer wieder mit. Es gibt Game Changer. Es gibt Menschen, die sind nicht in der Startaufstellung dabei, aber die werden irgendwann vom Trainer eingesetzt und die können so ein ganzes Spiel verändern. Für die Deutschen war das in dieser WM Dennis Undaf. Der ist reingekommen und hat dann den Spielverlauf verändert. Hat uns nicht bis zum Finale gebracht, das stimmt, aber war gut. Und es gibt also Entscheidungen, die die Trainer treffen, die den Lauf eines Spiels völlig verändern können. Und so gibt es im Geistlichen Entscheidungen, die wir treffen können. Es gibt geistliche Themen, die unser Glaubensleben betreffen, die einen Riesenunterschied in unserem Leben machen. Und damit will ich nicht suggerieren, unser Leben ist ein Spiel, das ist kein Spiel. Es ist wichtig, es ist echt. Aber es gibt diese Punkte, die total relevant sind und die einen Unterschied machen. Und auf die wollen wir im Sommer etwas mehr schauen. Und heute möchte ich über ein Thema reden und das werde ich aus einer sehr, sehr bekannten Passage rausholen. Und ich hoffe, das ist immer mein Gebet, dass wenn wir so Passagen anschauen, die man gut kennt, dass der Herr uns so einen frischen Blick darauf schenkt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit mir zusammen das Buch Josua aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt oder in eurem Smartphone es öffnen. Und ich fange mal direkt an mit den ersten 4 Versen. Und es geschah nach dem Tod des Mose. Ich habe es in der richtigen Übersetzung hier. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen: Mein Knecht Moses ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan, dort du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen geben werde, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter bis zum großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Also, diese Stelle erklärt uns kurz, wo wir sind. Wir sind da, dass das Volk Israel in Sklaverei in Ägypten war und dass es befreit wurde durch den Herrn und unter der Führung von Mose und rausgeführt wurde aus der Sklaverei und fliehen konnte vor dem Pharao und der Pharao ist besiegt worden. Und daraufhin kamen sie in die Wüste und dort gingen sie umher. Und nun ist der Punkt, dass Mose gestorben ist und es ist an der Zeit, Gott sagt, es ist jetzt der Zeitpunkt, geht in das verheißene Land. Und eine Sache ist total wichtig, wenn wir uns das jetzt anschauen, dass es nicht nur eine tolle Story ist, nicht nur ein spannender Bericht, sondern das Ganze steht auch, da sind ganz viele Bilder drin, die für unser Glaubensleben wichtig sind. Und die Gefangenschaft des Volkes Israel, die Sklaverei, ist ein Bild davon, dass wir, wenn wir Jesus nicht kennen, dass wir verkauft sind an die Sünde und dass wir Sklaven der Sünde sind. Dass es jemanden gibt, dass es einen Sklaventreiber in unserem Leben gibt, der Feind, der regiert. Und wir kommen da alleine nicht raus, niemals. Und dann gibt es diesen Moment, wo das Passafest gefeiert wird und das Volk kann ausziehen. Und das ist dieses Bild auf Jesus, der für uns ans Kreuz gegangen ist und der gezahlt hat diesen Preis, dass wir aus Sklaverei raus dürfen, dass wir befreit werden von dem alten Leben, von der alten Schuld, von dieser Kraft, die uns dominiert, die uns beherrscht und dass wir in Freiheit, in ein neues Leben ausziehen können. Aber dieses neue Leben, das ist nicht automatisch im verheißenen Land. Und das ist ein nächster Schritt, dass man ins verheißene Land reingehen kann. Und Israel war eine lange Zeit dazwischen. Sie waren frei von der Sklaverei, aber sie waren nicht in der Verheißung, die Gott für sein Volk hatte. Und ihr Lieben, diese Passage ist für uns interessant, weil wir auch ein verheißenes Land haben. Unser verheißenes Land ist kein physisches Land. Es ist nicht ein geografisches Land, wie es hier im Buch Josua der Fall ist. Unser verheißenes Land ist eine geistliche Realität. Es sind geistliche Versprechungen. Verheißung, die Gott uns gegeben hat, die übrigens unser ganzes Leben und alle Bereiche unseres Lebens betreffen. Vielleicht kennt ihr diesen ganz bekannten Bibelvers aus Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Jesus, derjenige, der uns befreit hat aus der Sklaverei, er hat uns ein geistliches Erbe geschenkt. Und es umfasst jeden Segen, den du brauchst. Und das ist unser verheißenes Land. Und diese Verheißung, diese Segnung, die können sich auf deine innere Verfassung beziehen. Die können sich auf innere Freiheit und innere Fülle beziehen, wo du einfach merkst, ich bin errettet, aber ich habe nicht diese innere Freiheit, ich habe nicht diese innere Fülle. Da gibt es Verheißung für dich, dass du das ergreifen kannst, dass dir das zusteht. Das kann sich auf Situationen beziehen, wo du einfach angegriffen bist und wo der Feind probiert, dich zu berauben. Und wo du die Verheißung hast, du kannst widerstehen durch den Herrn. Und du kannst Sieg davontragen in dieser Situation. Es kann sich auf deine familiäre Situation beziehen. Es kann sich überhaupt auf Familie erstmal beziehen, dass du Familie hast. Und es kann sich aber auch auf das Miteinander beziehen, weil da ist auch nicht alles immer automatisch rund. Es kann sich oder es bezieht sich genauso auf die Bestimmung, die Gott für dich hat, für dein Leben. Und dafür kamen heute auch gerade Worte, dass der Herr ein verheißenes Land für dich hat und dass er mit dir da reingeht und dass wir gerufen sind, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und der Herr hat ganz viel Bestimmung in dein Leben gepackt und auch Bestimmung für uns zusammen als Gemeinde, hat Bestimmung für seinen Leib in dieser Stadt. Und auch da ist es wichtig, dass wir das verstehen als ein verheißenes Land, das wir erobern dürfen. Und wichtig ist der Punkt, Gott schenkt das Land, Gott schenkt die Verheißung, aber das Volk muss es einnehmen. Es ist nicht so, dass man einfach reinplumpst und alles ist da, sondern das Volk muss dieses verheißene Land einnehmen. Wenn man im verheißenen Land ankommt, das Volk Israel, als es in dem verheißenen Land ankommt, heißt es nicht, ab in die Hängematte und wir schlürfen einen Cocktail und wir chillen und es ist einfach, es ist das Paradies. Sondern ankommen im verheißenen Land heißt Ärmel hochkrempeln. Jetzt geht's los. Jetzt nehmen wir dieses Land ein. Und das möchte ich uns bewusst machen, ihr Lieben. Wir reden gerne vom verheißenen Land, wir reden gerne von Verheißung. Aber ist uns bewusst, dass das heißt, wenn wir ins verheißene Land wollen, wenn wir Verheißung annehmen wollen, dass das heißt Ärmel hochkrempeln, dass das heißt bereit sein und mit dem Herrn zu kämpfen? Ist uns das bewusst? Also das ist wichtig und das ist eine Aussage von heute. Und jetzt schauen wir uns, lesen wir weiter in unserem Text. Und jetzt kommt die Stelle, die vielleicht, die Chancen sind, glaube ich, ganz krass hoch, dass einige von uns die in unserer Bibel unterstrichen haben. Josua 1, Vers 5. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Boah. Das sind tolle Worte, oder? Das ist einfach ein Versprechen Gottes an Josua. Er sagt, Josua, niemand kann dir widerstehen. Du wirst nicht besiegt werden. Ich sorge dafür. Und so wie ich mit Mose gewesen bin, ich werde bei dir sein. Ich werde nicht weggehen. Ich werde dich niemals verlassen. Ich bleib bei dir. Was für eine Zusage. Wie wunderbar. Wir lesen weiter, Vers 6. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Ihr merkt, jetzt wechselt gerade ein bisschen der Ton. Bis eben war es einfach nur eine Zusage vom Herrn. Und wir sind alle so, ja, der Herr verlässt mich niemals. Amen. Und jetzt kommt, sei stark und mutig. Denn du sollst dieses Land einnehmen und austeilen. So wie ich es versprochen habe, sagt der Herr zu Josua. Und ihr Lieben, das ist das Thema heute. Sei mutig. Sei mutig. Hier wird's wiederholt. Hat's schon mal jemand verstanden? Das ist sehr gut. Und wisst ihr, was interessant ist? Wer bekommt diese Anweisung? Josua. Jetzt könnte man denken, ja, Josua, der war ja so der Kofferträger von Mose und Mose war in diesem Zelt mit Jesus und Josua ist noch mit reingekrabbelt und hat dann noch mehr Zeit verbracht und es war bestimmt ein ganz feiner und toller Mann. Aber ihr Lieben, Josua war ein Krieger. Josua war ein mutiger Krieger. Kennt ihr diese Begebenheit, wo Mose auf dem Hügel steht und die Arme hochhält mit seinem Stab und für das Volk betet, weil das Volk Israel, das ist einer der ersten Schlachten, die schlagen muss, nachdem es ausgezogen ist aus Ägypten. Und er steht da und wenn er die Hände runternimmt, dann wird es schlecht beim Kampf. Und wenn er die Hände hochnimmt, dann wird es gut. Und irgendwann kann er die Hände nicht mehr hochmachen. Und dann kommen Hur und Aaron und stützen ihn. Wisst ihr, wo Josua ist? Josua kämpft. Josua ist der Anführer vom Heer. Josua ist richtig busy. Ich weiß, wir haben immer so ein bisschen Mitleid mit Mose, der die Arme hochhalten muss. Aber Josua macht unten den ganzen Job. Josua ist der Krieger. Josua ist der, der diese Schlacht schlägt und der die Amalekiter besiegt. Josua ist einer von den Spionen, die ins verheißene Land gesandt werden. Und er ist übrigens einer von 12 und einer nur von 2, die zurückkommen und sagen, das schaffen wir. Josua ist ein mutiger Kerl und ein tapferer Krieger. Und deswegen finde ich das total interessant, dass Josua diesen Auftrag von Gott kriegt. Und er kriegt ihn übrigens schon durch Mose. Das lest, wenn ihr in den Büchern Mose lest, da ist es schon drin. Schon da redet der Herr zu Mose und Mose sagt Josua, sei mutig und stark. Und jetzt tritt Josua an und was sagt der Herr zu ihm? Sei mutig und stark. Man könnte denken, du hast doch schon den Besten hier. Aber das finde ich total interessant. Der Mut, den Josua hat, und ich glaube, der ist riesig, der scheint nicht auszureichen für die Verheißung Gottes. Und deswegen sagt Gott ihm, sei mutig, achte darauf, wo ist dein Mutlevel, wo ist dein Pegel, wo stehst du innerlich? Geh mit mir, achte darauf. Und er ermutigt ihn. Und wisst ihr, was ich gut daran finde? Ich denke, ganz oft sind die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, die sind größer als wir. Und die können wir nicht in unserer eigenen Kraft und mit unserem eigenen Mut lösen. Und deswegen finde ich es ermutigend, dass Gott sagt, du brauchst hier eine extra Portion. Und dass Gott sie auch gibt. Denn wenn wir jetzt weiterlesen, Vers 7. Sei du nur stark und sehr mutig. Also für den Fall, dass es eben noch nicht gelandet ist. Und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Also wir haben wieder diese Aufforderung, wieder sei mutig, sei nur mutig und sei sehr stark. Also Gott scheint es echt wichtig zu sein. Ich glaube, ein weiterer Grund, warum es ihm wichtig ist, weil Mut auch immer schwanken kann. Der kann sich auch mal auflösen. Der kann auch einfach mal weggehen. Und Gott sagt, achte da drauf. Und jetzt wird es interessant. Er sagt aber auch nicht, jetzt motivier dich, halt dir selber große Motivationsreden oder geh ganz lange in Urlaub, erhol dich ganz doll, dass du ganz stark und ganz mutig bist. Sondern Gott gibt ihm hier eine weitere Anweisung. Sei nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Hier kommt ein Zusammenhang. Gott sagt, bleibe bei dem Gesetz. Bleibe bei den Worten, die ich Mose gegeben habe. Handle danach. Sei dem gehorsam. Und fang nicht an, es zu relativieren, es zu verändern, anzupassen, sondern bleibe bei dem, was ich gesagt habe, denn dann wirst du weise handeln. Jetzt geht's weiter, Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen, dann wirst du weise handeln. Wieder, noch eine Wiederholung. Das, was eben schon gesagt wurde, nochmal. Lass diese Worte Gottes, das Buch des Gesetzes, lass es nicht von deinen Augen weggehen, sondern geh immer wieder dahin zurück, mit deinen Augen, mit deinem Herzen. Meditiere darüber, bleib da dran. Und dann wird es nochmal gesagt, achte darauf, alles zu befolgen, was da drin geschrieben steht. Also wir haben diese drei Hinweise hier auf die Worte und das Gesetz Gottes. Und der Punkt ist der, wenn du das tust, dann wirst du Gelingen haben auf deinem Weg. Also es wird ganz klar hier, der Mut und die Stärke kommen nicht daraus, dass Josua jetzt noch mehr in militärische Expertise investiert, dass er noch mehr studiert an der Stelle, dass er sich noch mehr zuspricht, sondern die Quelle dafür, die Verbindung, ist das Wort Gottes. Und wenn Josua mutig und stark sein möchte und wenn er sein Ziel erreichen will, dann geht es nicht ohne das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das, was eine Kraft freisetzt und was ihm Gelingen gibt. Und jetzt kommt aber Vers 9 noch dazu. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken, sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Also wenn man jetzt gerade kurz gedacht haben könnte, aha, Josua nimmt einfach das Wort Gottes und er leistet das, was im Wort steht und dann passt alles, dann kommt dieser Satz. Und der macht wieder klar, nein, 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 nein. Es ist nicht die Leistung von Josua, sondern es ist die Gegenwart Gottes, die den Unterschied macht. Sei mutig und stark, denn Gott ist mit dir. Und ihr Lieben, das ist die Bibelstelle für heute, wo ich mir wünsche, dass der Heilige Geist wirklich zu unseren Herzen spricht. Und als ich sie so gelesen habe, ist mir so aufgefallen, ich packe mal kurz, räume kurz ein bisschen um, dass das eigentlich wie so ein Sandwich ist. Und wisst ihr was? Bei uns gab es gestern zufällig Hamburger. Und es war genau noch das übrig, was ich für heute brauchte. Okay. Also wenn wir das mal so ganz, ganz... Ich mache das oft. Ich schreibe mir manchmal einfach die Hauptaussagen aus Passagen heraus, um zu sehen und zu ergreifen. Was sagst du, Jesus? Und wenn ich hier das mache, in diesen Versen, dann könnte man das so sehen. Hier ist ein Stück Brot. Und Vers 5 fängt an, wo Gott sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich verlasse dich niemals. Und es passt sogar ein bisschen bildlich, weil es gibt das Brot des Angesichtes im Heiligtum. Also dieses Brot soll die Gegenwart Gottes veranschaulichen. Und Gott sagt dir, wenn wir diese Verse auch heute für uns nehmen, weil auch wir Verheißungen haben, die wir einnehmen wollen, sagt Gott dir heute, ich bin mit dir. Das ist deine Basis. Gott ist mit dir. Ich hoffe, man kann es noch sehen. Und jetzt kommt als nächstes, das war Vers 5, jetzt kommt Vers 6, ein Stück knackiger Mut, knackiger Salat, ja? Und der Herr sagt, sei mutig und sei stark. Guck mal, es knackt. Hört ihr es? Also, legen wir auf dieses Sandwich. Vers 6, sei mutig, sei stark, denn du sollst die Verheißung einnehmen. Vers 7, was kommt? Sei nur sehr mutig und sehr stark. Es knackt nochmal. Ja, knackiger Mut. Und sei nicht einfach nur irgendwie mutig, sondern, und jetzt kommt die Substanz, das Wort Gottes. Handle nach dem Wort Gottes. Sei dem Wort Gottes gehorsam. Weich nicht davon ab. Meditiere über dem Wort Gottes. Komm, ihr lieben Fleischliebhaber. Das ist Angus Beef, ja? Meditiere darüber. Bleibe dran am Wort Gottes. Lass deine Augen nicht davon weggehen. Bleib dran. Und handle nach allem, was du da drin liest. Drei Hinweise auf das Wort Gottes in diesen Szenen. Und Vers 9. Sei mutig und stark. Habe ich dir das nicht geboten, sagt Jesus. Denn ich bin mit dir. Und so wird ein Sandwich draus. Und wisst ihr, was ich toll finde? Gott sagt nicht einfach, er schleudert nicht einfach hier mit diesem Auftrag, sei einfach mutig durch die Gegend. Und du weißt nicht, wo es herkommt, du weißt nicht, wo du es herholen sollst, sondern dieser Mut, von dem Gott redet, der hat zwei Ursachen. Und hier kippt jetzt mein Bild. Weil Salat entsteht nicht aus Brot und Fleisch. Vielleicht noch andersrum, das Fleisch aus dem Salat, wie auch immer. Aber Gott gibt dir eine Anweisung und Gott betont drei Sachen, die total wichtig sind, um Verheißung einzunehmen. Und ein Punkt davon ist Mut. Und Mut bestimmt, ob wir einfach weiter im Kreis laufen und uns damit arrangieren, dass wir errettet sind und dass irgendwann mal ein anderer Zeitpunkt kommt. Oder ob wir den Schritt wagen in Verheißung hinein. Aber Mut kommt nicht aus dem Nichts, sondern Mut kommt aus dem, dass du weißt, Gott ist mit dir. Und Gott ist stärker als alles. Daher kommt der Mut. Seine Gegenwart, haben wir letzte Woche gelernt, verändert alles. Bei ihm zu sein, macht alles anders. Es verändert unsere Wahrnehmung, es verändert unsere Denken, es stärkt uns. Und der Mut ist nicht darin begründet, dass wir irgendwas in uns hochkratzen, sondern dass Gott da ist. Und Gott ist nicht zu überwinden. Er ist der, der stark ist. Und dann wird dieser Mut genährt aus den Worten Gottes. Aus der Offenbarung, was ihm wichtig ist und wer er ist, was er für uns getan hat. Und es fängt an, etwas in uns freizusetzen, was vorher nicht da war. Und da dran zu bleiben, das ist etwas, was uns hilft, unsere Verheißungen einzunehmen. Und ich glaube, dass schon das Paket cool ist, dass es schon lecker ist. Aber es ist gleichzeitig der Weg hin zu den Verheißungen Gottes. Und ihr Lieben, unser Kampf ist anders als der Kampf von Josua. Wenn wir jetzt weiterlesen im Buch Josua, dann sagen die einen, wie cool, und die anderen sagen, oh krass, das fordert mich heraus, sehr, sehr blutig und damit kann ich nicht so viel anfangen. Aber unser Kampf ist kein Kampf, wo wir losziehen und irgendwie ein Schwert benutzen, ein physisches Schwert, wo wir irgendwie mit Menschen kämpfen. Epheser sagt uns ganz klar, der Epheserbrief, dass unser Kampf nicht gegen Menschen ist, sondern unser Kampf wird in einer anderen Dimension entschieden. In der Dimension der Gedanken. Dort, wo Kräfte uns andere Gedanken geben wollen als das Wort Gottes, als die Pläne Gottes. Und dort sind wir gefragt, zu stehen, mutig zu stehen. Und das können wir eben nur mit der Gegenwart Gottes und mit dem Wort Gottes. Und ich denke, in unserem Alltag sieht es oft so aus, dass der Feind sagt, hat Gott wirklich gesagt? Ach nee. Kennt ihr noch diese Passage im Paradies mit Adam und Eva? Und er will Eva rumbringen, zu sündigen gegen Gott. Und was sagt er? Hat er wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Paradies essen? So ein Quatsch. Gott hat all die Bäume im Paradies geschaffen, damit Adam und Eva essen können. Er hat gesagt, von dem einen sollt ihr nicht essen. Aber der Feind kommt immer mit dieser Verdrehung. Probiert, die Verheißung Gottes zu verdrehen für dich und zu sagen, hat Gott es wirklich gesagt? Ah nee, ich glaube, das war ein bisschen anders. Und wir fangen an, die Dinge zu relativieren. Vielleicht relativierst du die Verheißung Gottes nicht, aber vielleicht fällst du auf den zweiten Trick ein, dass du denkst, ja, das sind die Verheißungen Gottes, die sind real. Aber ich glaube, die zählen für meinen Nachbarn. Ich glaube, ich bin nicht würdig. Kennt ihr den Gedanken? Das ist einer von den Lieblingsgedanken, die der Feind dir schicken möchte. Du bist nicht würdig. Du hast es nicht verdient. Ja, weißt du was? Wir alle haben es nicht verdient. Das ist alles Gnade. Das ist Gnade. Die Verheißung, die Gott für uns hat, sind Gnade. Und wir dürfen sie aus Gnade ergreifen. Und du darfst sie ergreifen, genau wie dein Nachbar auch. Und ich glaube, an diesen Stellen entscheidet sich ganz oft unser Kampf. Gehen wir in die Verheißung rein, die Gott uns gegeben hat, oder tun wir es nicht? Und das habe ich total oft in meinem eigenen Leben erlebt. Ich habe erlebt, wie Gott mich innerlich freigesetzt hat. Und da ist er sicher immer noch dabei und nicht am Ende. Er ist immer noch dabei, mich zu verändern. Aber ich weiß, dass es gerade eine Zeit gab als Teenager, ich war so menschenfürchtig. Und ihr hättet mich nicht wiedererkannt, wenn ihr mich damals in der Oberschule getroffen hättet. Ja, ich war sehr, sehr schüchtern, sehr in mich gekehrt. Ich habe mich nicht getraut, richtig mit den Leuten zu sprechen, mein Herz zu teilen, geschweige denn über Jesus zu erzählen, über meinen Glauben zu erzählen. Und genau das, was ich gerade eben erzählt habe, ist passiert. Die Gegenwart Gottes hat mich verändert. Gott ist mir so begegnet. Sein Heiliger Geist hat so gewirkt in meinem Herzen und hat mein Herz aufgebrochen. Und hat mein Herz freigesetzt und hat mir eine Liebe zum Wort Gottes gegeben, was ich vorher lange nicht so hatte. Und ich habe angefangen, das Wort Gottes zu lesen und zu erleben, dass Gott mich verändert. Und dass ich mit den Leuten reden kann in meiner Klasse, dass ich aufstehen kann für die Dinge, die mir wichtig sind, dass ich sagen kann, was ich glaube und wofür ich bin. Und so habe ich erlebt, wie Jesus wirklich Menschenfurcht aus meinem Leben weggenommen hat. Und Menschenfurcht war ein so ein Punkt, der es mich total getrennt hat von den Verheißungen Gottes. Und Gott hat mir eine innere Freiheit geschenkt, auch an vielen anderen Stellen. Aber das ist ein so ein Beispiel, was ich so klar nachvollziehen kann. Gott hat mich durch sein Wort und durch seine Gegenwart richtig mutig gemacht in Situationen, wo ich angegriffen wurde. Es gibt eine Situation, die ist mir in der Vorbereitungszeit eingefallen. Ich war gerade 18 und habe meinen Führerschein gemacht. Den habe ich aus irgendeinem Grund am anderen Ende der Stadt gemacht. Also ich bin immer eine Stunde in der S-Bahn erstmal gesessen, bis ich dann zum Fahrunterricht gekommen bin. Und ich war auf dem Rückweg nach Hause und ich glaube, es war eine Nachtfahrt oder so. Es war richtig spät. Ich saß alleine in der S-Bahn und ich hatte geistliche Literatur dabei. Ich habe gebetet, habe den Heiligen Geist richtig gerade genossen, über ihn nachgedacht, in Sprachen gebetet, dabei einfach geistliche Literatur gelesen, sein Wort gelesen. Und auf einmal mache ich so die Augen auf, gucke hoch und merke, es kommen zwei junge Männer in mein S-Bahn-Abteil rein. Und ich gucke mich so um und merke, ich bin ganz alleine hier. Hier ist niemand. Also ich bin ganz alleine in diesem S-Bahn-Waggon. Und diese zwei Männer kommen rein. Und die könnten sich ja überall hinsetzen. Wir Berliner wissen ja, wie groß ein S-Bahn-Waggon so ist, ne? Aber der eine setzt sich direkt neben mich und der andere setzt sich direkt mir gegenüber. Der sich neben mich setzt, rutscht mit seinem ganzen fülligen Körper an mich ran, packt seine Hände auf meine Beine und der andere lehnt sich mich so gegenüber. Und das war so ein Ups-Moment. Den habe ich nicht kommen sehen. Was mache ich jetzt? Ich bin viel, viel schwächer als die beiden. Die waren viel größer als ich. Die waren richtig massiv. Und was mache ich? Und in diesem Moment, das war so ein Gott-Moment. Und das war genau so ein Mut-Moment. Weil da war was in mir. Die Gegenwart Gottes war da. Und sein Wort war in mir. Und ich habe was gemacht, was total untypisch für mich ist. Ich habe mich aufgerichtet und habe gesagt, ihr beiden steht jetzt sofort auf und geht raus. Und die gucken mich im Moment ganz verdutzt an. Und dann sage ich, und das war keine Bitte. Und die springen beide auf. Gehen zur Tür, stehen an der Tür, warten, bis der Zug in den nächsten Bahnhof einfährt und schleichen, ohne ein Wort zu reden, und steigen beide aus und sind ganz, ganz. Es ist einfach nur ein so ein Moment. Es gibt viele und es sind nicht alle immer glorreich. Aber es gibt diese Momente, wo ich wusste, hier ist ein Mut in mir aufgestanden. Der war mehr als das, was ich normalerweise bin und habe, auch besonders zu dem Zeitpunkt. War noch deutlich schüchterner damals. Genau. sein, das Wort Gottes und seine Gegenwart hat Mut in mir und in meinem Mann freigesetzt. Zum Beispiel zu glauben für die Familie, die er uns schenken möchte. Auch dann, wenn sich Verheißungen ziehen und man wartet und merkt, oh, das ist richtig schwer festzuhalten. Aber ihr Lieben, es gibt etwas, was ein Game Changer ist. Und das ist nämlich, wenn die Gegenwart Gottes und das Wort Gottes in uns wirken und auf einmal dieser Mut in uns entsteht, immer wieder neu zu glauben und zu vertrauen und zu sagen, Gott, du veränderst, du bist der, der am Wirken ist, du bist der, der seine Verheißung erfüllt. Und ihr Lieben, das Wort Gottes und die Gegenwart Gottes tun es auch an ganz vielen Stellen, wo wir zusammen glauben für das, was der Herr unter uns tun möchte, in unserer Stadt, durch uns. Und ich habe das immer und immer wieder erlebt, wie Gott mir Mut schenkt, zu erwarten und zu glauben, dass er sich verherrlicht. Und er tut es. Ob das auf dem Jugendcamp ist, ob das in anderen Abschnitten ist. Immer und immer und immer wieder. Und ich bin überhaupt nicht die einzige Person hier. Wir sind hier eine ganze Gruppe von Menschen, die genau sind. Und hier sitzt eine einzelne Frau, die den Mut hat zu glauben und zu sagen, ich will dieses Camisio-Camp sehen. Und sie setzt Himmel und Erde in Bewegung. Aber da ist eine Kraft dahinter. Hier sitzt jemand, der den Glauben hatte zu sagen, ich sehe ein riesen Gemeindezentrum in meinem Herzen. Und ich habe den Mut, das anzupacken, entgegen allen Möglichkeiten. Und heute sind wir hier. Und hier sitzen viele weitere Leute, die längst diesen Mut genommen haben und in Dinge angefangen haben, hineinzugehen. Und ich möchte uns einfach nur ermutigen, genau an dieser Stelle dran zu bleiben und fokussiert zu sein und zu schauen. Weil diese Botschaft ist nicht für die Vergangenheit, sondern sie ist für die Zukunft. Und ich freue mich auf das, was der Herr für uns vorbereitet hat. Aber es braucht immer wieder diesen Mut, den wir nicht irgendwo aus uns heraus prügeln, sondern der von ihm kommt, weil er mit uns ist und er aus seinem Wort kommt. Aber er kommt nicht automatisch. Wir müssen einen Fokus darauf behalten. Wir müssen es immer wieder prüfen. Bin ich da drin? Habe ich das? Und wenn nicht, wissen wir, wo die Quellen sind. Und dann bauen wir ein Sandwich. Und es stärkt uns. Bei Josua ist der Rest Geschichte. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die voll gerne nachlesen. Einfach das Buch Josua studieren. Denn Josua zieht tatsächlich gleich am Anfang dieses Buches mit dem ganzen Volk Israel durch den Jordan. Und das ist so wie bei Mose, als das Meer geteilt wird, der Herr macht es übernatürlich. Und sie sind also zu Beginn des Buches in diesem verheißenen Land drin. Und Gott schenkt ihnen Erfolg. Er teilt den Jordan. Er gibt Josua Kraft, an ganz vielen Stellen wirklich nach seinem Wort zu handeln. Auch da, wo es ein bisschen, ja, wo es was kostet. Der muss alle Männer im Volk beschneiden. Das ist bestimmt nicht so ein Ding, was man macht, um voll beliebt zu werden bei allen. Josua trifft den Kommandeur über das Heer Gottes. Er hat diese krasse Begegnung. Das ist so eine tolle Stelle, wo dieser Kommandeur lädt ihn ein, auf seine Seite zu kommen. Josua erlebt, wie die Mauern von Jericho fallen. Das kennen viele schon von uns seit ihrer Kindheit. Josua erlebt, wie Gott ihm Gelingen gibt in vielen Schlachten. Und zum Beispiel in einer Schlacht, da hält Gott den Tag an oder er verlängert den Tag. Und das heißt, und der Tag wird etwa um einen ganzen Tag verlängert, damit Josua und sein Heer Zeit haben, die Feinde zu schlagen. Das ist so krass. Und das heißt, sowas hat Gott nicht gemacht, dass er so auf die Bitte eines Menschen gehört hat, wie in diesem Moment. Voll krass. Gibt es andere Situationen, wo der Herr selbst für das Volk kämpft, wo Steine vom Himmel fallen, weil der Herr für sie streitet? Über einen Zeitraum von circa 30 Jahren nimmt Josua dieses Gebiet ein. Und damit will ich schon mal eine Sache sagen. Das ist nicht alles so ein Momentding. Es ist nicht so eine Instant-Predigt, sondern das ist eine Predigt für die Leute, die wirklich Verheißung erobern wollen. Und das sind in Josuas Fall 30 Jahre nimmt er das Gebiet ein. Und es gibt drei Dinge, die er immer wieder betont. Und jetzt ist es überhaupt keine Überraschung. Was betont er? Er betont das, die Worte Gottes, das Fleisch. Er holt das Volk immer wieder zusammen und erinnert sie. Er liest es vor allen. Er baut einen Altar und schreibt das gesamte Wort Gottes vor allen drauf. Das gesamte Gesetz. Und dann stellt er das ganze Volk auf, Frauen, Kinder, Fremde, Männer, alle, und liest es ihnen vor und sagt, das ist zentral, das ist wichtig. Und immer wieder erinnert er das Volk an das Wort, an die Worte Gottes. Was macht er noch? Josua, es gibt eine Situation, ich sage euch die Referenz, das ist im Josua 10, Vers 24 und 25. Josua kämpft gegen Jerusalem. Und der König von Jerusalem holt noch weitere Könige dazu. Also muss das Volk gegen 5 Könige auf einmal kämpfen. Und der Herr schenkt ihnen Sieg. Und diese Könige, die verstecken sich in einer Höhle. Und dann geht Josua hin, holt diese Könige raus. Und er legt sie auf den Boden und er holt seine obersten Heerführer. Echt makaber. Aber es hat einen tollen Lerninhalt. Und er sagt zu seinen obersten Anführern, stellt euren Fuß auf den Hals dieser Könige. Und er holt die alle einmal her und sagt, stell einmal deinen Fuß drauf. Sei mutig und sei stark. Das ist die Botschaft, die er beibringt. Also Josua redet über den Mut. Und er ermutigt das Volk und sagt, so ist Gott. Gott ist mit dir. Deswegen sei mutig und stark. Und der dritte Punkt, den habe ich eben schon gesagt. Josua erinnert das Volk überall daran, dass Gott mit ihnen ist. Er sagt, Gott ist da. Gott verändert sich nicht. Er hält in Kapitel 24 so eine Abschiedsrede. Und er blickt zurück und er sagt, guck mal, wir sind aus Ägypten gekommen. Und das war Gott. Gott war da. Wir sind den Weg gegangen. Gott war hier. Gott hat das getan. Und selbst als er zurückschaut auf die Schlachten, die sie zusammengeschlagen haben, sagt er, das waren nicht wir alleine. Das war Gott. Gott ist vor uns hergegangen. Gott hat für uns gekämpft. Und er erinnert sie genau an diese drei Zutaten. An die Gegenwart Gottes, an den Mut, den sie behalten sollen und an die Worte Gottes. Und dann lesen wir am Ende dieses Buches Josua 23, Vers 14. Und siehe, sagt Josua, ich gehe heute den Weg aller Welt. Das ist eine freundliche Umschreibung dafür, dass er sagt, ich sterbe. Mein Leben auf der Erde ist zu Ende. Übrigens mit 110 Jahren. So sollt ihr erkennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all dem Guten, das der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles für euch eingetroffen und nicht ein Wort davon ist ausgeblieben. Und das ist das Resümee eines Mannes, der diesen Auftrag, sei mutig, sei stark, ernst genommen hat. Gesagt, die Verheißungen Gottes sind verlässlich. Sie sind verlässlich für dich und für mich. Und wir dürfen sie ergreifen. Wir dürfen sie für unser Leben ergreifen. Ihr dürft schon nach vorne kommen. Und nichts bleibt aus. Gott ist treu. Und ihr Lieben, diese Verheißungen, von denen ich gesprochen habe, die für uns zählen, die Segnungen, die geistlichen Segnungen, die Jesus für uns erkauft hat, die sind real, die sind verlässlich, genauso wie Josua es gesagt hat. Aber nur weil sie da sind und weil sie real sind, sind sie nicht automatisch bei uns. Als mein Mann und ich relativ frisch verheiratet waren, da gab es einen Punkt, wo wir herausgefunden haben, Mensch, ich könnte weiter Kindergeld kriegen. Ich dachte, es geht nicht, ich bin ja verheiratet, dann kriegen meine Eltern ja kein Kindergeld für mich. Aber weil ich noch studiert habe und mein Mann auch und weil wir zu der Zeit so wenig Einkommen hatten, gab es eine Regelung, dass man bis zu einem bestimmten Alter doch Kindergeld bekommen darf. Aber ihr wisst vielleicht, wie das ist. Wir wussten es vor lange nicht. Und da stand niemand vom Finanzministerium oder so bei uns vor der Tür und hat geklingelt und gesagt, hallo Katrin, guck mal, hier ist das Geld, was dir zusteht, ja? Sondern wir mussten das selber erstmal herausfinden. Und dann muss man es beantragen. In einer ordentlichen deutschen Demokratie. Mit richtig vielen Unterlagen. Und das ist dieser Kampf, den wir kämpfen müssen. Es ist für dich, es ist da, du hast ein Recht darauf. Jesus hat es erkauft, aber du darfst es ergreifen. Es steht nicht automatisch mit Schleife vor deiner Tür, sondern du bist gefragt, Verheißung einzunehmen. Und dieser Kampf ist ein Kampf des Vertrauens, des Glaubens, des Stehens und eben genau mit den Zusammensetzungen, über die wir gesprochen haben. Und ich möchte uns ermutigen, ihr dürft gerne schon anfangen zu spielen, dass wir jetzt einfach zusammen den Heiligen Geist ganz neu fragen, was sind eigentlich die Verheißungen, die ich ergreifen soll? Und du musst ja auch nicht mit allen 150 auf einmal anfangen, sondern einfach den Heiligen Geist heute fragen, gibt es was, woran du mich erinnern möchtest, was ich wieder neu ergreifen darf, was ich vielleicht ein bisschen losgelassen habe oder nicht so ernst genommen habe. Oder du hast es voll in der Hand und du bist einfach nur on fire und heute noch mehr on fire dafür. Ja, Herr, wir danken dir dafür, dass du der Gott bist, der für uns gekämpft hat. Jesus, du bist gekommen, du hast anders gekämpft als in Josua. Du bist nicht als Krieger gekommen, du bist als Sohn Gottes gekommen, du hast dich ganz verletzlich gemacht. Und du hast nicht gegen Menschen gekämpft, sondern du hast die Schuld der Menschen. Das Versagen, die Schmerzen, die Krankheiten, du hast alles auf dich genommen. Du hast für uns gelitten und du hast für uns ewig gewonnen. Danke dafür. Danke für deinen Sieg. Und danke für die Verheißung, die du freigesetzt hast über unserem Leben. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur dieses Angebot der Erlösung gemacht hast von unseren Sünden, sondern dass du uns begleitest, wie wir es auch heute in den Worten gehört haben, dass du uns hinein begleitest in die Verheißung, in unser verheißenes Land. Und Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen zu uns redest, dass du ganz frisch unsere Herzen berührst mit dem, was dir wichtig ist. Wir leben nicht für uns selbst, sondern was wir leben, leben wir im Glauben an den, der sich für uns gegeben hat. Und Herr, wir wollen dich ehren mit unserem Leben. Diese Verheißungen sind nicht unser Wohlfühlpaket, sondern sie sollen dich ehren, sollen dein Reich auf dieser Welt voranbringen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns heute Morgen daran erinnerst, dass du uns erinnerst an Verheißung für unser Inneres, Verheißung für unsere Umstände, Verheißung für unsere Bestimmung, die du uns gegeben hast. Und ich danke dir so, so sehr, dass ich heute nicht hier irgendwie alle motivieren muss mit einer Motivationsrede, sondern ich danke dir, dass du die Kraft bist, dass deine Gegenwart den Unterschied macht, dass dein Wort so mächtig ist und so belebend ist. Und so möchte ich echt beten, dass du wirkst, dass du mit deiner Gegenwart wirkst, dass du uns neu in dein Wort hineinziehst. Und dass du diesen Mut in unserem Leben groß machst, der dich ehrt. Ich möchte ganz kurz einen Moment geben, wo wir einfach auf den Heiligen Geist hören, wo er jetzt zu jedem einzelnen Herzen reden darf. Wenn du hier bist oder auch wenn du im Stream dabei bist und du findest, es klingt alles ganz gut, aber du hast noch nicht diese persönliche, lebendige Beziehung mit Jesus als Retter, dann möchte ich dich einladen dazu, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Und wenn du das möchtest, kannst du jetzt einfach laut oder in deinem Herzen einfach diese Worte nachbeten, die ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du mein Retter bist. Ich danke dir, dass du für mich gekämpft hast an einem Kreuz, dass du meine Schuld getragen hast, mein Versagen, meine Schmerzen, meine Schande und dass ich nun nicht mehr von dir getrennt sein muss. Ich brauche deine Vergebung und ich möchte dein Leben annehmen heute. Lebe du in meinem Herzen, sei du der König meines Herzens. Und lehre mich, mit dir zu leben und mit dir ins verheißene Land zu gehen. Amen. Wenn du dieses Gebet eben gebetet hast, würden wir total gerne noch mit dir beten. Wir haben jetzt gleich hier rechts und links bei den Fahnen Gebetsstationen. Dort werden einfach liebe Geschwister hier aus der Gemeinde stehen, die gerne mit dir beten möchten, die auch gerne erste Schritte im Glauben erzählen möchten. Aber wir sind nicht nur dafür da, sondern auch, wenn du eine Not hast, wenn du heute Morgen eine Verheißung ergreifen möchtest, wenn du hier bist mit Schmerzen, mit Krankheit, mit einer anderen Not, wo du das Eingreifen Gottes brauchst, dann ist es uns eine echte Ehre, ein Vorrecht, eine Freude, mit dir zu beten und mit dir zusammen diese Verheißung zu ergreifen. Also wenn du das jetzt möchtest, darfst du jetzt gleich zu den Seiten kommen, singt ihr doch gerne noch so einen Chorus mit uns und dann wird Gudi gleich den Gottesdienst schließen.